Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety-Culture-Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Podcast-Interview. Heute schon zum zweiten Mal als Premiere zum Einjährigen des Podcasts. Professor Dr. Anke Karl. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Du warst Gast unserer allerersten Podcast-Folge. Umso mehr freut es uns, dass du jetzt ein Jahr nach Veröffentlichung des Podcasts wieder mit dabei bist. Du bist Fachgebietsleitung des Fachgebietes Sicherheitstechnik, Arbeitssicherheit, auch schon seit 2008, ich habe es nochmal nachgeschaut.
Ja.
Und mittlerweile auch seit 2014 Prorektorin der Bergischen Universität Wuppertal für Planung, Finanzen und Transfer. Und, das finde ich, sollten wir auch nochmal hervorheben, Herausgeberin und Autorin des Grundlagenlehrbuchs Arbeitssicherheit, fachliche Grundlagen. Ein großes, großes Buch mit vielen Inhalten, die, glaube ich, die Basis für den gesamten Arbeitsschutz bilden.
Und du bist Mitautorin.
Ja, wir sind Mitautorin, ja, wir haben das gemeinsam geschaffen, aber der Großteil ist ja aus deiner Schöpfung entstanden. Wir wollen heute über das Gesetz oder den Gesetzesentwurf mobile Arbeit sprechen. Und ja, da freue ich mich, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du einen kurzen Einschub geben zum Mobilarbeitengesetz. Wie hast du das bisher wahrgenommen? Es gab ja durchaus den ein oder anderen Lauf schon in dieser für dieses Gesetz. Und vielleicht kannst du schon mal einen kurzen Eindruck geben, wie du das so wahrnimmst zu diesem Gesetz.
Also das mobile Arbeitgesetz, MAG, was vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgestellt wurde, ist grundsätzlich, glaube ich, ein Gesetz, was in eine richtige Richtung geht. Wir haben Herausforderungen, die mit dem dynamischen strukturellen Wandel verbunden sind, die, und das ist unsere gemeinsame Hoffnung ja auch, eine Chance ist, um die Arbeitswelt auch zu verbessern. Und die Arbeitsstrukturen ändern sich durch technologische Entwicklungen. Wir haben flexiblere Arbeitsformen, die gewinnen maßgeblich an Bedeutung. Und das hat Corona natürlich alles mit einem Brennglas schneller gemacht, aber grundsätzlich hatten wir das alles schon vor der Corona-Pandemie, aber sie hat uns eben nochmal gezeigt, wie wichtig vielen Menschen ist, auch mit mobilen Endgeräten, ob das Tablets sind oder Smartphone, vor allen Dingen ortsunabhängig oder auch von zu Hause, von irgendeiner Stelle, wo auch immer, zu arbeiten. Und die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die mobile Arbeit zu fördern und zu erleichtern und einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Das kann man erstmal gutheißen, das tue ich auch. Der ursprüngliche Referentenentwurf war, glaube ich, vom Oktober 20 und da ging es darum, das ist ja ein Artikelgesetz, und um die Änderung der Gewerbeordnung. Und dort war bei einer 5-Tage-Woche der Anspruch auf mindestens 24 Tage mobile Arbeit für jeden Beschäftigten vorgesehen. Und ich muss sagen, damals, als ich das gelesen habe, habe ich ein bisschen gezuckt, weil ich gedacht habe, das ist ein starker Eingriff in das autonome Agieren eines Unternehmers und seiner Gesamtverantwortung fürs Unternehmen und den Arbeitsschutz. Und deswegen glaube ich, dass der neue Referentenentwurf, der jetzt seit Januar vorliegt, richtig ist. Für mich ist primär, mobile Arbeit sollte primär zwischen den Arbeitsvertragsparteien vereinbart werden und der Gesetzgeber kann einen Rahmen schaffen. Und so interpretiere ich aktuell auch das Gesetz.
Ja. Glaubst du, es wäre auch ohne die Corona-Situation gekommen, diese Art und das Gesetz jetzt?
Ja, das glaube ich leider nicht. Ich glaube, dass Corona wirklich die Thematik verschärft hat, einerseits, oder aber auch den Fokus gesetzt hat, ja, dass wir da mal genauer hinschauen, dass wir sagen, wir gehen davon weg. Es ist auch ein bisschen, Corona hat auch einen Kulturwandel gebracht, weil wir verpflichtet wurden, zu Hause zu arbeiten und auch pessimistische Arbeitgeber gesehen haben, da muss man nicht so kritisch liebäugeln mit der Thematik, sondern mal nach vorne gehen und auch nach vorne gehen und den Beschäftigten zutrauen, dass sie durchaus in der Lage sind, sich auch außerhalb des traditionellen Arbeitsplatzes, des betrieblichen Arbeitsplatzes zu strukturieren, ihre Arbeitszeit einzuhalten, auch in der gebotenen Form zu kommunizieren. All das war doch von einigen vielleicht eher traditionellen Unternehmern oder eben auch Branchen, das ist auch ein bisschen branchenspezifisch, so eine Einstellung, dann doch vielleicht ein bisschen anders gesehen worden. Und das wäre ohne Corona nicht gekommen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir das, wenn man das mal so sagen darf, Corona zu verdanken haben, dass die Thematik jetzt etwas schneller nach vorne getrieben ist.
Ich glaube aber auch für die Beschäftigten, weil auch die natürlich jetzt gespürt haben, dass man zu Hause durchaus, also nicht jeder, ne, dass man aber durchaus auch zu Hause gut arbeiten kann und dass für viele, die das mitunter vorher gar nicht geglaubt haben, doch auch ein gangbarer Weg sein kann, dieses teils.
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Auch nach großer Freude zu Hause arbeiten zu können, jetzt zu erkennen, wir können nicht mit allen Sinnen unsere Kommunikationspartner wahrnehmen. Ja, also alles virtuell und digital zu machen, ist doch nicht so gut, sondern ich glaube, wir sind gerade in so einer Pendelbewegung in unserer eigenen Einstellung zur mobilen Arbeit, die dazu führt, dass wir, glaube ich, gerade dabei sind mit dem Gesetzgeber, der parallel eben diesen neuen Referentenentwurf vorgelegt hat, uns bei der Thematik etwas einzupendeln. Und was mir bezüglich der Beschäftigten da ganz wichtig ist, ist, dass klar sein muss, wenn wir mobile Arbeit im Sinne dieses Gesetzes vereinbaren, vielleicht auch noch ein bisschen abgewandelt mit den Sozialpartnern gemeinsam, dann bedeutet das nicht, den Satz immer damit zu beginnen, der Arbeitgeber muss und ich verlange und erwarte, sondern es geht darum, dass auch Beschäftigte sich hier ganz klar positionieren, Kompetenzen erwerben, wie sie mit dieser neuen Freiheit, die sie doch häufig ja auch spüren, wenn sie selbst entscheiden können, wo sie ihre Arbeitsleistung erbringen, auch umgehen können, mit ihrer eigenen Gesundheit und Sicherheit umgehen. Und das ist wichtig, weil eins steht auch im Referentenentwurf, mobile Arbeit darf nicht zulasten der Sicherheit und der Gesundheit bei der Arbeit gehen. Und das bedeutet auch, dass wir eine Selbstreflexion der Beschäftigten brauchen, ob es darum geht, dass sie eine Safety-Card haben, wo sie draufschauen und mal gucken, achte ich denn da drauf? Achte ich darauf, dass die Kabel nicht rumliegen? Wie trage ich bestimmte Gegenstände die Treppe hoch und die Treppe runter? Wie benutze ich bestimmte technische Produkte? Halte ich mich an die Arbeitszeit, an die gesetzlich vorgegebene? Da gibt es viele Aspekte, die der Unternehmer dann nur noch bedingt in seiner Hand hält. Und wenn das so ist und wir eine gute Sicherheits- oder Präventionskultur anstreben, was ja dein Thema oder euer Thema ist und auch gerne meins, dann bedingt das, dass Beschäftigte eine aktive Rolle im Kontext ihrer eigenen Sicherheit und ihres Gesundheitsschutzes einnehmen. Und da, glaube ich, ist noch einiger Weg zu gehen, um dahin zu kommen.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wir haben ja dann, oder ein großer Unterschied beim Mobilarbeitengesetz oder generell beim mobilen Arbeiten ist ja, dass wir als Fachkräfte für Arbeitssicherheit ja diesen Zugriff gar nicht mehr in dem Umfang haben. Ne? Vorher können wir im Unternehmen eine Begehung machen und uns die Arbeitsbedingungen anschauen, gemeinsam auch mit den Beschäftigten vor Ort dann nochmal direkt zu den einzelnen Themen ins Gespräch kommen. Und das geht uns natürlich hier ein Stück weit verloren. Und du hast es schon gesagt, es geht darum, Kompetenzen zu stärken. Aus meiner Perspektive ergeben sich jetzt zwei Herausforderungen. Erstens, die Befähigung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Kompetenzen stärken zu können. Auch bei Führungskräften und Beschäftigten und natürlich auch die Beschäftigten, die ich ganz häufig auch eher in einer Konsumhaltung erlebe, der Arbeitgeber muss und weniger in der Eigenverantwortung, wie ich muss gucken, dass ich meinen Arbeitsplatz einrichte oder zumindest so arbeiten kann, dass ich keine Beeinträchtigung davon trage. Diese zwei Fälle sehe ich eigentlich als größte Herausforderung. Wie erlebst du das?
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Und wir haben uns vorher für alle Hörerinnen und Hörer nicht abgestimmt. Das ist so. Und wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass dieses Gesetz mobile Arbeit ja auch nur ein ganz bestimmtes Klientel erreicht. Das betrifft ja nur Beschäftigte, die mit Kommunikations- oder Telekommunikationstechnik und anderen technologischen Entwicklungen befähigt werden, ihre Arbeit eben auch außerhalb des tradierten Betriebsumfeldes oder betrieblichen Umfeldes durchzuführen. Menschen, die teilweise auch in prekären Verhältnissen arbeiten, sind davon gar nicht betroffen. Also da muss man auch mal schauen, dass das auch ein bisschen Klientelpolitik ist.
Da findet schon eine Selektion statt eigentlich. Ja,
genau, ja. Da findet eine Selektion statt. Und du hast vollkommen recht, während der Arbeitgeber natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homeoffice zum Beispiel die Einhaltung von arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften grundsätzlich sicherstellen muss, also sagen wir einfach mal, die Arbeitsstättenverordnung gilt und umfänglich, ja, ist das eben bei mobiler Arbeit nicht so verständlicherweise, weil der Arbeitgeber, dem ist es natürlich nicht möglich, die Sicherheit eines Tisches im Hotel oder in der Deutschen Bahn oder auch im Café zu gewährleisten. Oder wenn jemand im Garten auf einem holprigen Baumstumpf sitzt und dort seiner mobilen Arbeit nachgeht. Und trotzdem, und das ist, ich fasse jetzt dieses Thema fachlich ein bisschen weiter, was du gesagt hast, bedeutet das nämlich, dass die Gefährdungsbeurteilung aber trotzdem durchgeführt werden muss. Ja? Und auch die Unterweisung muss durchgeführt werden. Und da muss man schauen, das ist eben nur eingeschränkt möglich. Wie kann man das szenariobezogen gut vorbereiten? Und natürlich kann man sich Szenarien überlegen, wie Menschen in bestimmten Haltungen und Arbeitsweisen tätig werden. Und da muss man dann versuchen, gemeinsam mit den Sozialpartnern und vor allen Dingen der Sicherheitsfachkraft dafür zu sorgen, dass man vorweggenommene, ich nenne es jetzt einfach mal so, kennen wir aus anderen Bereichen auch, vorweggenommene Gefährdungsbeurteilung macht. Und da möchte ich gerne die Safety Card mal wieder ins Spiel bringen, weil wenn man da sagt, wo liegen denn die größten Probleme, wenn ich flexibel arbeite? Ja, und wenn ich dann in der Lage bin, so eine Art der vorweggenommenen Gefährdungsbeurteilung zu machen und das so darstelle, dass ich sage, schaut doch da bitte regelmäßig drauf, informiert euch, wie ihr mit bestimmten Produkten sicher umgehen könnt, die ihr in der mobilen Arbeit braucht. Also was ist mit der Blendung auch des Bildschirms und wie könnt ihr sitzen, damit ihr keine Haltungsschäden bekommt. Probiert das aus, versucht doch euch so zu setzen, wie es den ergonomischen Grundanforderungen entspricht. All das, das ist das, was du vorhin gemeint hast mit dem Kompetenzerwerb und der Eigenverantwortung. Und das könnte ich mir durch eine Art vorweggenommene Gefährdungsbeurteilung schon vorstellen. Und da sehe ich ein großes Handlungsfeld auch der Sicherheitsfachkräfte, deren Kompetenzen da gefragt sind. Das Vorausplanen.
Ja. Kannst du noch 2, 3 Sätze zur Safety Card sagen für diejenigen, die jetzt nicht kennen? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also die Safety Card, ich fange mal anders an. Wenn Sie im Flugzeug sitzen und Sie schauen auf den Sitz des Vordermannes, da haben Sie hinten eine Tasche und da ist eine Karte drin, eine Instruktionskarte von der Fluggesellschaft und da ist kurz, zwar alles grafisch vermerkt mit wenigen Worten oder dann auch international, wie man sich im Notfall zu verhalten hat. Und dieses Modell haben wir vor Jahren schon aufgegriffen und haben eine Safety Card entwickelt für verschiedene sehr ausgewählte Bereiche bei uns im Fachgebiet und da ist auch die mobile Arbeit dabei, da ist auch das Arbeiten für Flüchtlinge dabei, also es sind sehr spezielle Tätigkeitsfelder und es ermöglicht mit klaren Piktogrammen und Smileys, die entweder sehr freundlich gucken und grün sind oder rot, wenn sie, dann schauen sie etwas erbost, weil eben die Handlung nicht sicher ausgeführt werden kann, dann sind diese wesentlichen Piktogramme und Gestaltungselemente auf dieser Karte abgebildet und sollen helfen, entweder am Homeoffice-Arbeitsplatz oder wie gesagt, mobiles Arbeiten ist etwas anderes oder auch flexibler noch, dann zu ermöglichen, dass man da als Beschäftigte oder Beschäftigter mal regelmäßig draufschaut und sagt, oh ja, also bei mir liegen auch viele Kabel rum und ich muss darauf achten, dass ich Pausen mache, ich muss darauf achten, dass ich regelmäßig genügend CO2 wieder freigebe aus meinem Raum, dass ich genügend Sauerstoff habe, damit auch mein Gehirn weiter gut arbeiten kann, dass ich in einem bestimmten Temperaturbereich arbeite, dass ich eine gute Beleuchtungssituation habe, dass ich nicht über rumliegende Dinge stolpere und vieles andere mehr, aber die wesentlichen Aspekte sind zusammengefasst und gerade auch für das Thema Flüchtlinge war das für uns klasse, als wir das gemacht haben. Das machen wir auch in 3 Sprachen, auch in Arabisch, um Beschäftigten, geflüchteten Beschäftigten zu zeigen, wie man sicher an einem Arbeitsplatz zurechtkommt.
Ja, okay. Und die kann man auch bei euch herunterladen, ne?
Vielleicht. Jawohl, die kann man, so ist es, auf der Uni-Seite, da muss man uns kurz anschreiben. Das ist im geschlossenen Bereich und da kann man uns kurz anschreiben über unsere Homepage und dann kann man die Safety Card runterladen.
Ja, wir hängen den Link unten in der Podcast-Folge an, sodass für diejenigen, die das relevant ist, sich dann einfach draufklicken müssen und bei euch melden können.
Ja, sehr gerne.
Vielleicht können wir auf das Thema Kompetenzerwerb nochmal eingehen. Diese Konsumhaltung, die wir bei Beschäftigten häufig erleben in Bezug auf den Arbeitsschutz. Wir sind ja an vielen Stellen noch nicht in der Präventionskultur im Kopf bei vielen Beschäftigten angekommen, sondern es ist häufig noch der Gedanke daran, dass der Arbeitgeber muss mir für zu Hause einen Stuhl bereitstellen, der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass ich alle Arbeitsmittel habe und alles, was dazu gehört. Was glaubst du, wie können wir Beschäftigte auch so weiterentwickeln und erreichen, dass da ein Umdenken stattfindet, dass es um sie geht, um ihre Sicherheit, um ihr Wohlbefinden?
Ja, also ich muss dir sagen, ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es für mich, oder sagen wir mal, dass die wirksamste Angriffsfläche Jugendliche sind. Wir müssen sofort an die jungen Auszubildenden rangehen. Die müssen noch völlig unverbraucht sein, was das Thema der eigenen Sicherheit anbelangt. Grundsätzlich wissen wir ja, Kinder, ja, haben ja eine relativ gute Wahrnehmung für ihre eigene Sicherheit. Also sie können Ängste wahrnehmen, sie sind vielleicht sogar zu ängstlich.
Und ich mir beim Fahrradfahren lernen meiner Tochter nicht ganz so sicher aktuell.
Ja, dann machst du da halt eine Mutige, die nach vorne geht und nach der Mama. Aber grundsätzlich haben die eigentlich ein ganz gutes Bewusstsein für so Basics, was Sicherheit anbelangt. Und dann kommt natürlich die Pubertät und die verändert die jungen Männer und die jungen Frauen in unterschiedlichem Maße. Und es ist wichtig, die jungen Menschen, die ja, das haben ja viele Jugendstudien gezeigt, ein großes Interesse haben, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu haben. Das merken wir auch in Vorstellungsgesprächen, auch von Unternehmen, die sich dann ein bisschen darüber beklagen, dass die jungen Menschen, die sich bewerben, dann diese Work-Life-Balance ansprechen, obwohl ich denke, dass das richtig ist, dass sie das tun. Aber es muss eben ausgewogen sein. Und dann ist das ein Punkt, wo wir hervorragend angreifen können. Wenn wir uns Plakate anschauen, als es hier noch den Bergbau gab im Ruhrgebiet, da war das so, dass es Poster gab, wo man wirklich schwarze Gesichter gesehen hat von Beschäftigten, die gerade aus der Grube hochgefahren waren. Und die haben sozusagen ihren Atemschutz abgenommen und der Rest des Gesichtes war schwarz, nur der Bereich, wo der Atemschutz saß, war es weiß. Und dann fanden die das lustig und waren stolz darauf. Das war ein Zeichen von Wertschätzung gegenüber auch dem Arbeitsplatz, dass man sich da voll einbringt und eben auch ganz schmutzig wird. Also mit solcher Werbung könnte man heute junge Leute gar nicht mehr locken und das ist auch gut so. Ja, also wir müssen den jungen Leuten von Anfang an sagen, ihr habt ja einen Arbeitsplatz, der ist relativ sicher und wir möchten, dass ihr und eure Familie, die ihr gerne haben wollt, ihr wollt gerne ein gutes Leben führen und wir wollen gemeinsam mit euch dafür sorgen, dass ihr auch das Rentenalter gesund erreicht. Und dann müssen wir, glaube ich, immer wieder bei jungen Menschen, wir haben da auch ein Projekt, wo es gerade darum geht, immer wieder zeigen und spiegeln, wie ist es im privaten Verhalten und wie ist es denn im betrieblichen Verhalten. Also wir müssen mit Best-Practice-Lösungen, mit einfachen Vergleichen kommen und den jungen Leuten klar zu machen, darauf müsst ihr achten. Das ist eure Aufgabe, darauf mitzuachten. Natürlich haben wir, der Arbeitgeber muss auch Dinge, ich glaube, Anna, da sind wir uns beide total einig, dass der Arbeitgeber auch Dinge tun muss. Er trägt die Gesamtverantwortung für den Arbeitsschutz. Aber dass eine Kultur, ja, und ein gutes Umsetzen der Arbeitsschutzmaßnahmen wird niemals gut sein, richtig gut, wenn die Beschäftigten nicht mitziehen. Wir brauchen die Compliance. Und wenn wir die Compliance nicht haben, dann haben wir ein echtes Problem. Dann können wir Investitionen starten noch und nöcher, wenn die Leute nicht mitmachen, wenn wir mal an eine gute Absaugung denken, wenn die Leute nicht wissen, sie müssen regelmäßig eine Funktionskontrolle machen und eine Sichtkontrolle. Sie müssen die Wartungsintervalle einhalten. Also es gibt doch, auch wenn wir eine hohe Automatisierung von Prozessen haben, so brauchen wir die Beschäftigten an organisatorischen Strukturen, um diesen hohen Wirkungsgrad der Sicherheit aufrechtzuerhalten oder sogar zu ertüchtigen. Und deswegen ist es so wichtig, den Beschäftigten immer dabei zu haben bei der Thematik Arbeitsschutz und ihnen zu sagen, du hast die Kompetenz. Wir brauchen deine Kompetenz für Weiterbildung. Bring dich bitte ein. Und leider ist es eben häufig so, dass wenn man junge Leute, die aus der Ausbildung kommen, dann in ein Arbeitsteam übergibt, dass dann dort schon eine bestimmte Präventionskultur herrscht, die kann gut und weniger gut sein. Und diese jungen Leute, ja, die sind regelrecht dazu verdammt, sich anzupassen. Und wenn man denen aber ein gutes Selbstbewusstsein mitbringt zum Thema Arbeitsschutz, dann können sie Impulsgeber sein für so ein Team. Und das, glaube ich, ist für mich zum Beispiel der allerwichtigste Aufhänger, ist, junge Menschen beim Thema ihrer eigenen Sicherheit und ihres eigenen Gesundheitsschutzes zu erreichen. Und da sind eben Vergleiche zum Privatleben immer relativ gut. Und die muss man in geeigneter Form, wie es für junge Leute sinnvoll ist, aufbereiten und nicht durch lange Texte, sondern vielleicht durch Videos etc. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg.
Ja, damit sich nämlich genau, wenn die Präventionskultur, in die sie dann eingegliedert werden, nicht dem entspricht, wie wir uns das eigentlich wünschen, dass sie nicht dort, dass diese Präventionskultur wieder über Generationen weitervererben, ne, an die nächsten Azubis, an die nächsten Azubis.
Ja, genau das ist das Thema. Okay. So sehe ich es auch. Ja.
Ja. Was machen wir mit all denjenigen, die nicht Azubis sind? Also wie schaffen wir es? In den der Beschäftigte hat auch jetzt ja schon ohne das mobile Arbeiten eine Verantwortung für den Arbeitsschutz. Was ist deiner Erfahrung nach hilft da auch Mitarbeiter immer mal wieder in diese Verantwortung hineinzubringen?
Ja, also es ist ungleich schwerer mit älteren Beschäftigten, die einem dann sagen, das haben wir jetzt halt, machen wir seit 30 Jahren sozusagen, das ist eigentlich, es ist schön, Erfahrungswerte zu haben, aber wir wollen nach vorn schauen und wir wissen ja, dass sich Prozesse ändern, dass sich Kommunikationsstrategien und Technologien ändern und dass es mir lieber ist, wir schauen nicht immer nur zurück und ich will Erfahrungen gar nicht irgendwie, die Rolle der Erfahrung jetzt irgendwie so weit nach hinten stellen, aber ich glaube schon, ich bin ein großer Verfechter davon, nach vorne zu schauen und wertvolle Aspekte aus der Vergangenheit mitzunehmen. Aber meine Priorität geht nach vorn. Und das bedeutet einfach, ältere Arbeitnehmer zu ertüchtigen, ihre Compliance zu erhöhen, indem man direkte Ansprachen macht. Also indem man sie einbindet, dass man sie wertschätzt. Also dass man sie zum Beispiel, dass man ein Unterweisungskonzept hat. Erstmal braucht man Redundanzen, das ist ganz wichtig. Kurze, kleine Ansprachen, aber eben auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ansprechen und sagen, eure Erfahrungen sind wichtig, bringt sie ein. Und wenn es dann da vielleicht kleine Dissonanzen gibt zu dem, wie wir vielleicht heute Präventionskultur sehen, dann kann man da sanft hinleiten. Aber man muss sie ernst nehmen und einbinden, weil Erfahrungen sind natürlich wichtig. Und ich glaube einfach, dass man, wenn man geeignete Unterweisungsformen findet, die wertschätzend sind, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber wertschätzend, dann haben wir zumindest eine höhere Chance, sie gut mit anzusprechen und auch zu integrieren. Es gibt immer wieder, das liegt sehr, sehr an der Stimmung in so einem Team, aber es gibt häufig ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich ausgeschlossen fühlen, auch als Teams, ja, weil sie vielleicht von ihren Möglichkeiten her physischer und psychischer Natur nicht mehr so in der Lage sind und das spüren. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, weil ich glaube, wir können heute froh sein, wenn wir auch aufgrund der beschäftigten Situation in einigen Branchen, Corona jetzt mal ausgenommen, dann bauen wir doch sehr auch auf ältere Beschäftigte mit ihren Erfahrungswerten. Und ich glaube, wir haben ihnen gegenüber Wertschätzung entgegenzubringen. Und wenn uns das gelingt, und zwar ernsthaft und nicht nur so nach dem Motto, wir müssen jetzt mal Wertschätzung machen, sondern dass wir sie gezielt, aktiv mit in Unterweisungsprozesse einbinden, dass wir sagen, berichte mal, wie du das gesehen hast. Oder was sind denn deine Erfahrungen? Dass man sozusagen, ja, so einen Knoten legt, an dem man dann ganz leicht ziehen kann in Richtung einer modernen Präventionskultur. Dann glaube ich, dann hängen sie mit fest und dann kriegen wir sie auch mit dahin gezogen. Man muss sie aktiv ansprechen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja. Und für einige Unternehmen kann natürlich auch dann der Startpunkt zu einem geregelten oder einem geregelten mobilen Arbeiten, dann in Vereinbarung Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ein neuer Startpunkt sein, um auch dort wieder ältere Beschäftigten neu einzubinden, absolut, neu wertzuschätzen, also genau, da alte Strukturen sein zu lassen, weil es gibt ein neues Thema. Und genau jetzt kann dann auch der Zeitpunkt sein, vielleicht ein bisschen zurückgebliebene ältere Arbeitnehmerinnen wieder abzuholen und wieder neu mit einzubinden.
Ja, und ich glaube auch, dass mobile Arbeit und auch Homeoffice, da würde ich jetzt beides nennen, für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Chance ist. Ja, mhm. Häufig sind die Wege zur Arbeit, also das Pendeln zum Beispiel, wird sehr anstrengend. Das verlangt auch einen sehr langen Tag, wo man aktiv sein muss. Und ich glaube einfach, dass mobile Arbeit oder eben auch Homeoffice ermöglichen, dass man solche Zeiten ganz, ganz stark reduziert und dass es auch gut ist für den einen oder anderen, weniger Ablenkung zu haben. Also das, was uns manchmal an Kommunikation jetzt in Corona-Zeiten, ich glaube, das wird sich alles wieder einpendeln, aber was uns an Kommunikation mit unserem Team fehlt und wo wir per Zoom eben sagen, wir können es einfach nicht so rüberbringen und es kommt zu Missverständnissen, hat auf der anderen Seite, alles hat zwei Seiten, natürlich auch den nicht wegzudenkenden Aspekt der Ablenkung. Und wenn sich Menschen mehr in Ruhe konzentrieren können, dann hat das auch was Gutes. Und ich glaube gerade, dass das auch ältere Beschäftigte oder älteren Beschäftigten entgegenkommt, dass man eben diesen Wechsel jetzt haben kann in der Zukunft, ja? Dass man vielleicht zwei Tage vor Ort ist, wo man den Austausch hat mit den Kollegen und auch eben die von mir gerade angesprochene Wertschätzung erfährt und dass man aber dann auch in Ruhe weiterarbeiten kann, sich in ein Thema vertiefen kann, mit weniger Ablenkung, weniger Stress, mit der An- und Abreise, Parkplatz suchen, öffentlicher Personennahverkehr, viel Nähe. Also ich glaube, dass auch das da eine Chance hat, die der eine oder andere ältere Arbeitnehmer oder ältere Arbeitnehmerin später wertschätzen wird, wenn wir das mobile Arbeitsgesetz denn dann in dieser jetzt vorliegenden Form oder in einer anderen dann auch bekommen werden.
Ja, das stimmt. Und gerade natürlich diejenigen tun sich dann vielleicht auch manchmal noch ein bisschen schwerer.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Was würdest du den Fachkräften für Arbeitssicherheit mit auf den Weg geben, wenn es jetzt darum geht, sowas auch in einem Unternehmen umzusetzen und auch dann Beschäftigte und Führungskräfte so viel zu machen, dass sie auch in der Lage sind, den Arbeitsschutz vor Ort umzusetzen? Was ist da für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit auch einfach wichtig?
Naja, das war das, also ich finde schon, dass es, wenn das mobile Arbeitsgesetz MAG so kommt, dass wir das Thema Gefährdungsbeurteilung neu aufmachen müssen für diesen Bereich. Ja. Und zwar in einem guten kommunikativen Austausch. Ja, dass wir schauen, was bedeutet in diesem Kontext eine vorweggenommene Gefährdungsbeurteilung. Ich finde das unglaublich spannend, weil ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, dass natürlich wird dieses Gesetz in dieser oder in einer abgewandelten Form kommen. Ich sehe dabei immer noch kritisch das Thema der Arbeitszeiterfassung, der aktiven Erfassung. Ich verstehe, dass der Gesetzgeber das aufgenommen hat, um die drohende Entgrenzung von Privat- und dienstlicher Zeit ein bisschen einzuschränken. Ich kann das schon nachvollziehen. Aber trotzdem glaube ich, es ist ein Gesetz, das einen Rahmen gibt und der wird ausgefüllt von diesen Arbeitsvertragsparteien. Und da ist es schon wichtig, dass die dann auch an der Thematik der vorweggenommenen Gefährdungsbeurteilung beteiligt werden. Weil das ist für uns der einzige Weg. Wir sind sehr beschränkt bei der mobilen Arbeit, was das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz anbelangt. Und trotzdem sagt der Gesetzgeber in dem jetzigen Referentenentwurf, formuliert er das Schutzziel, so möchte ich sagen, dass Sicherheit und Gesundheit eben keinerlei Einschränkung erfahren soll und dass die Regelungen des Arbeitsschutzes unberührt bleiben. Das heißt also, die auftretenden Gefährdungen sind zu beurteilen, Schutzmaßnahmen sind festzulegen und die Beschäftigten, die mobile Arbeit nutzen, sind im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutzmaßnahmen entsprechend zu unterweisen. Und hier brauchen wir gute Lösungen, ausgewogene, gute Lösungen, die es die ermöglichen, dass die Sicherheitsfachkraft, die Unternehmerin oder den Unternehmen berät, der Meinung ist, sie ist ihrer Fachverantwortung voll und umfänglich wahr geworden, indem sie eben Gefährdungsbausteine gegebenenfalls entwickelt für eine vorweggenommene Gefährdungsbeurteilung, die dann auch gemeinsam umgesetzt werden können und die Beschäftigten eben dazu befähigt, am Arbeitsplatz dann auch das so umzusetzen, wie es in der vorweggenommenen Gefährdungsbeurteilung gemacht wurde. Das verlangt aber eben die bereits von uns beiden angesprochene Compliance der Beschäftigten. Die müssen das dann auch machen. Ja. Und was sich ja auch ändert, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, sind die Versicherungslücken beim Unfallversicherungsschutz, die eben auch durch das mobile Arbeitsgesetz geschlossen werden sollen, siehe Artikel 2 ist es, glaube ich, Sozialgesetzbuch 7, was geändert wird. Und dort wird ja ganz klar aufgenommen, dass die versicherte Tätigkeit, die im Haushalt durchgeführt wird oder an einem anderen Ort ausgeübt wird, dass da der gleiche oder der Versicherungsschutz in gleichem Umfang besteht, ja, wie als würde diese Tätigkeit an der Betriebsstätte ausgeführt werden. Und das ist ja, das ist schon mal eine starke Aussage, ja, ja, um das dann hinzubekommen. Das ist schon da, glaube ich, wird in den nächsten Jahren einiger Gehirnschmalz in den verschiedenen Verbänden und Einrichtungen des Arbeitsschutzes in der DGUV, bei den Ländern, die ja den Vollzug in der Hand haben, beim Gesetzgeber, aber eben auch bei uns mit unseren Studierenden und wissenschaftlichen Arbeiten zu tun sein, um hier gute Hilfestellungen zu geben.
Mhm. Eingeschlossen auch das Wegbringen und Abholen von Kindern jetzt.
So ist es. Ja, ja. Auch das gehört dazu, ganz genau. Das ist ja die zweite Lücke sozusagen, ja, ne? Oder die echte Lücke eigentlich, dass man sagt, das Zurücklegen des unmittelbaren Weges nach und vom Ort, an dem die Kinder betreut werden, der muss auf jeden Fall eine versicherte Tätigkeit sein, wenn man einen gemeinsamen Haushalt hat und eben nicht wie bisher nur der versicherte Weg immer der ist von dem gemeinsamen Haushalt hin zur Betriebsstätte. Und das muss aufgebohrt werden. Und deswegen gibt es ja auch noch diese zweite Änderung dann im 7. Sozialgesetzbuch.
Ja, ich glaube, wenn er dann irgendwann auch in Kraft tritt oder wenn es dann irgendwann in Kraft tritt, wird das eine spannende Zeit für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Umsetzung dann auch und auch für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit ein Stück weit einfach outside the box das Thema neu anzugehen und zu gucken, wie können wir das jetzt für uns lösen, wo sich unsere Bedingungen geändert haben und wir nicht mehr vor Ort schauen können, es nicht mehr ganz genau planen können, sondern wir hingehen müssen, hin in Szenarien, was kann alles passieren, welche Bedingungen können theoretisch eintreten. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend für alle Beteiligten.
Ja, ja, und dann ein Punkt ist ja auch noch offen, dass auch die Tarifvertrags- und Betriebsparteien im MAG explizit angesprochen werden, und zwar sollen die motiviert werden, auch eigene Regelungen zur mobilen Arbeit zu treffen. Also eigentlich macht der Gesetzgeber was wir uns, Anna, eigentlich immer gewünscht haben. Die machen mehr Kommunikation über den Arbeitsschutz erforderlich. Mhm. Und die stellen die Rolle, die Kompetenzen des Beschäftigten, die Eigenverantwortung des Beschäftigten ein bisschen mehr in den Fokus. Das steht natürlich im MAG nicht so drin, aber das muss man so rausinterpretieren, wenn man will, dass es wirklich so funktioniert und die Schutzziele, die da formuliert sind, auch umgesetzt werden.
Ja, und das brauchen wir für eine langfristig erfolgreiche Sicherheitskultur.
Absolut, so sehe ich das auch.
Ohne die Verantwortung geht's nicht. Liebe Anke, ganz herzlichen Dank, dass du wieder unser Gast warst. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick gegeben in das Gesetz an sich oder in den Referentenentwurf an sich und auch, was ja dort drumherum eigentlich alles passieren muss, wenn es dann in Kraft tritt. Und wir freuen uns dann darauf auch, wenn wir alle in die Umsetzung kommen können und schauen können, wie können wir das jetzt für uns im Unternehmen, für die Beschäftigten, für die Vorgesetzten und alle zusammen dann auch gut umsetzen für gute Lösungen. Danke, dass du unser Gast warst.
Sehr gern, liebe Anna. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Kennst du in deinem Unternehmen auch immer noch Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich unsicher verhalten und du möchtest endlich Mitarbeiter und Führungskräfte erreichen, zu sicherem Verhalten motivieren und bewegen und am Safety-Mindset arbeiten, um so die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterzuentwickeln. Aber du weißt nicht so richtig, wie denn eine Strategie dazu aussieht und wie du die nächsten Schritte machen kannst, um am Verhalten, an den Gewohnheiten und auch am Safety-Mindset zu arbeiten, dann bewirb dich gerne bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch und gemeinsam schauen wir einmal, wie können denn deine nächsten Schritte aussehen. In diesem Strategiegespräch schauen wir schon ganz konkret, was du machen kannst. Am Ende des Strategiegesprächs kannst du dann überlegen, ob du gemeinsam mit uns diese Schritte umsetzt und so eine Abkürzung nimmst. Geh hierzu einfach auf www.wandelwerker.com/termin. Und dann sprechen wir schon bald ganz persönlich miteinander. Ich freue mich darauf. Bis dahin, deine Anna von Wandelwerker.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.